your engine. Überraschung in Silverstone und Mega Run auf die neue Ausgabe von Pitwalk. Das sind die Schlagzeilen in diesem neuen Ravenol Racing Roundup, eurem Pitcast, also eurem Podcast der Lieblingszeitschrift Pitwalk. Die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk kommt erst an diesem Wochenende in den Markt, in den Handel in ganz Deutschland, aber trotzdem gibt es schon einen riesigen Run in Sachen Vorbestellungen. Dafür sorgt ganz offensichtlich die Mund-zu-Mund- bzw. Internet-zu-Internet-Propaganda, denn die neue Ausgabe, Heft 78 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, ist das Heft der Enthüllungen. Es gibt gleich drei große Exklusivgeschichten. Im Zentrum steht die Formel 1 mit einem möglichen Einstieg von Hyundai. In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk enthüllen wir exklusiv, unter welchen Vorzeichen es möglich ist, dass Hyundai das Alpine-Team übernimmt und warum Carlos Sainz genau darauf wartet, dass diese Entscheidung fällt oder ob es doch nur dazu reicht, dass Hyundai in die LMDH-Klasse, also die anderthalbte Liga der Sportwagen-Langstrecken-WM einsteigt. Die Enthüllungsgeschichte mit spektakulären Einblicken hinter die Kulissen von Hyundai Motorsport in Alzenau ist aber nur ein exklusives Thema in der neuen Ausgabe. Auch die Cover-Story, die hat's so richtig in sich. Da nämlich berichten wir exklusiv von einem Le Mans Sportwagen von Ferrari, der künftig Wasserstoff statt Benzin verbrennen soll. Es gibt eine Patentanmeldung, die in Teilen schon durchs Internet gegeistert ist. Aber was genau drinsteht und in welchen Kontext man das Ganze setzen muss mit der aufwendigen Technik, ja, und auch wie diese Technik überhaupt funktioniert, das lest ihr nur in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Ferrari springt damit für Le Mans und auch für die Straße auf einen Technikzug auf, den Toyota bereits in Gang gesetzt habt. Und das wiederum habt ihr ja bereits im vergangenen Jahr exklusiv in Pitwalk lesen dürfen. Und dann ist da ja auch noch die Enthüllung, warum es nichts geworden ist. Also, warum es wirklich nichts geworden ist mit Sebastian Vettels Einsatz bei den 24 Stunden von Le Mans. Da steckt nämlich auch viel mehr dahinter. Notabene ein deutsches Superteam. Eigentlich hätte Porsche einen dritten 963 einsetzen sollen für Mick Schumacher, Sebastian Vettel und Timo Glock. Doch Sebastian Vettel hat dieses deutsche Dreamteam platzen lassen. Warum, woran es gelegen hat, wie es jetzt weitergeht, all das lest ihr ebenfalls in einer Enthüllungsgeschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Das und noch viel mehr, was alles mehr drin steht, das könnt ihr auf der Internetseite pitwalk.de schon mal nachstöbern. Und ich rate euch auch dringend, bei dem Andrang, der jetzt schon herrscht, eine Bestellung auszulösen. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de. Dann kriegt ihr euer persönliches Exemplar noch fast druckfrisch direkt zu euch nach Hause geliefert in den Briefkasten. Also shop@pitwalk.de, schnell eine E-Mail hinschreiben oder auf pitwalk.de in den Shop gehen und das Heft dort direkt bestellen. Dann gibt's diese ganz besonders spektakuläre Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift schon bald nach Hause geliefert. Diese Woche steht zwar eigentlich im Zeichen des Speedway der Nationen, also der Speedway-Paar-Weltmeisterschaft in Manchester, wo die deutsche Nationalmannschaft bereits am Dienstagabend eingreift und es besser machen kann als die deutschen Kicker bei der Fußball-Europameisterschaft. Das Ganze verfolgen wir in einer eigenen Videotalk-Reihe im Experten-Talk auf Pitwalk TV auf YouTube. Parallel dazu allerdings blicken wir jetzt zurück auf die Formel 1 in Silverstone. Inga Stracke, unsere Formel 1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, war in England und hat eine ganze Menge spannender Erkenntnisse mitgebracht, wie es passieren konnte, dass Lewis Hamilton den Grand Prix in seiner Heimat gewonnen hat. Viel Spaß jetzt also im großen Gespräch von Inga Stracke mit mir, Norbert Okenga.
Da Dein eigener Podcast heißt Stracke an der Strecke, aber eigentlich hätte er heißen müssen Stracke im Stau, wenn ich das Wochenende richtig verstanden habe.
Ja, so kann man das sagen, für so ein 5-Minuten-Stückchen, also wirklich original der Weg zu meinem privaten Bed and Breakfast am Abend von der Strecke weg waren 7 Minuten und am Vormittag, sogar schon am Freitag, waren 1,5 Stunden für das gleiche Stück.
Aber ich dachte, das sollte alles viel besser werden, seitdem es diesen Silverstone Bypass da gibt und man diese A40 oder wie sie heißt, gar nicht mehr so richtig,
43.
43 genau, gar nicht mehr so, M40 und A43 sowas, gar nicht mehr so richtig frequentieren muss, weil die alle ausgebaut sind, die ganzen Kreisverkehre da den Verkehr nicht mehr lahmlegen, war nix.
Nee, aber das Geniale ist ja, die Engländer sind echt putzig. Ich liebe sie. Also du hast die A43, ist wie bei uns so eine Schnellstraße ausgebaut, zweispurig, ja. Und dann ist so ein Schildchen, linke Spur geht nach Silverstone, rechte Spur ist der durchgehende Verkehr. Ja? Ich glaube, 5 Kilometer vorher reihen die sich ein und stehen. Und die rechte Spur, der durchgehende Verkehr, der bleibt wirklich frei. Das würde in Deutschland nie passieren, nie. Die Engländer stehen 1,5 Stunden und keiner käme auf die Idee, außer mir, leider, sorry, dann irgendwann
Habe ich auch
rauszuschirmen
immer so gemacht, ja.
und vorbeizufahren.
Ja.
Das Allerlängste aber war, und das muss man leider, ich mag die Streckenbetreiber in Silverstone, ich finde den Kurs cool, ich finde das mit diesen 480.000 Leute übers Wochenende an dieser Rennstrecke, 180.000 alleine am Sonntag, das ist der Knaller. Aber Leute, es geht nicht. Wir arbeiten. Wir müssen in große London-rote Doppeldeckerbusse, ist ja wunderschön, uns einreihen, anstehen, eine halbe Stunde warten, bis auch die Streckenposten, die Fans, die VIP-Gäste, die irgendwo an dieser Strecke irgendwelche Suitenpässe gebucht haben, alle bis dieser Bus voll ist und dann fährt er erst los. Das heißt, du
Von
musst nicht nur
wo denn? Ich kenne das ja noch so, dass man ins
vom
Infield reinfahren kann, nicht mehr.
Ah, nein, 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 nein,
Nein?
das geht
Nein?
seit dem neuen Wing, seit der neue Wing gebaut wurde, geht da gar nichts mehr zu
Okay,
laufen.
also bei der
Außer du willst dann drei.
Langstrecken-WM konnte ich da auch mit Wing noch reinfahren, aber da ist natürlich weniger los als bei der Formel 1.
Da ist ja jetzt der Paddock Club Gästeparkplatz, weil
Okay.
die sind natürlich wertvoller als wir. Wir
Das ist
sind ja
richtig, ja.
nur arbeitende Ameisen. Auf jeden Fall, jo, das hat dann halt, da musstest du Minimum auch nochmal, ja, 20 Minuten bis 40 Minuten einrechnen. Vom Park, dass du dann angekommen warst, bis an die Rennstrecke, also bis ins Fahrerlager rein. Das kann man besser lösen.
Das klingt nach einem sehr gelungenen Wochenende, was die Arbeitszeiten angeht. Aber ansonsten gab es ja auch eine ganze Menge ringsumher. Du warst, wie ich sehe, bei einer britischen Nobelmarke eingeladen. Du warst wahrscheinlich auch bei dem Grand Prix Ball in London am Mittwochabend schon.
Genau, der Grand Prix Ball war wirklich, wirklich toll. Und diesmal war ich nicht nur eingeladen, sondern ich habe indirekt ein bisschen mitgeholfen, denn ich habe es geschafft. Du weißt ja, ich engagiere mich für die Make-A-Wish-Stiftung, die schwerstkranken Kindern Wünsche erfüllt. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass dieser Grand Prix Ball zugunsten der Make-A-Wish Foundation ist. Die waren auch zum Teil dort vertreten. Es waren der Marley, ein Junge, der letztes Jahr in Silverstone seinen Wunsch erfüllt bekam, mit dem ich tatsächlich durchs Fahrerlager gegangen bin. Ich habe ihn verschiedenen Piloten vorgestellt. Ich habe ihn auch in Safety Car reinsetzen lassen, mit Bernd Mailänder zusammen. Der war da und der hat auf der Bühne halt auch erzählt, was das für ihn bedeutet hat im vergangenen Jahr, seit der Erfüllung seines Wunsches, seit er da sein durfte. Und insofern lief auch die Versteigerung sehr gut. Ich hatte ja unter anderem von Pirelli einen Pole Position Award Reifen gespendet bekommen, den dann der liebe Lando Norris unterschrieben hat. Und dieser Reifen ging allein für über 10.000 Pfund. Ansonsten habe ich die Zahlen noch gar nicht. Wir sprechen eigentlich auch nicht über Zahlen, aber das macht einen dann schon stolz.
Ja, das kenne ich. Das habe ich mal was Vergleichbares gemacht für einen damals 19-jährigen Speedway-Fahrer, der nach einem schweren Unfall gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt ist. Und wenn man dann sieht, wir haben eine Versteigerung gemacht von verschiedenen Rennteilen, die ich aus der Formel 1 organisiert hatte, also Karosseriebauteile von Toyota, von Brawn und so weiter. Und aber
Cool.
auch aus der Speedway-Szene. Und wenn man dann sieht, wie dieser junge Mann da in seinem Rollstuhl sitzt und hin und her wackelt und ihm die Tränen kommen vor Rührung, natürlich auch vor Begeisterung, was da an Geld für ihn tatsächlich rüberkommt, das ist schon ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Das kann ich deswegen sehr gut nachempfinden, dass du da stolz drauf bist. Zu Recht auch. Dann warst du aber auch
Danke.
bei den Grünen da hinten und hast da das neue Büro von Adrian Newey offensichtlich schon besichtigen dürfen.
Also, da sind viele neue Büros, aber vor allen Dingen, da sind drei komplett riesengroße, zwei, drei neue Gebäude, die waren da letztes Jahr noch nicht, war ja letztes Jahr schon da, da hat man uns die Fertigungsstraße, nennen sie es wirklich The Street, gezeigt, wo also wirklich diese Teile gemacht werden, wo auch die Metallfräsen sind und wo auch dann die Carbonteile gebacken werden. Also unheimlich interessant. Natürlich hat man uns nicht die geheimen Geheimnisse gezeigt, aber
Nee.
trotzdem so eine Chance, sowas zu sehen, die hat man eigentlich sehr, sehr selten. Es war sehr beeindruckend. Und dann bekamen wir eine Führung durch noch unfertige Gebäude, wo eines 400 Quadratmeter oder mehr einfach nur ein Riesenraum und zweistöckig, also richtig hoch, lichter Raum, vorne komplette Fensterfront. Das ist nicht das Büro für Adrian Newey, außer es wird nochmal umgeändert. Das ist das hauseigene Fitnesszentrum. Die kriegen ein eigenes Fitnesszentrum, die kriegen ein eigenes Yoga-Studio, die kriegen ein eigenes Physiotherapiestudio, wo Physiotherapeuten fest angestellt sind, die sich um das Team, um die Mitglieder des Teams kümmern. Und dann sind da noch so Breakout-Rooms, wie sie sie nennen, wo sich die Leute dann in ihren Pausen zusammensetzen können und diskutieren können. Und ob wir überall dort dann nächstes Jahr den lieben Adrian Newey sehen oder nicht, ist die große Frage. Aber eins ist klar, die expandieren enorm. Da wird richtig Geld reingesteckt und sie heuern auch, ich meine, die Zahl gehört zu haben, dass sie in den letzten 3 Jahren irgendwie ihre Manpower verdreifacht haben.
Ich darf in dem Zusammenhang auf die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk verweisen, wo ja ein Artikel drin steht über einen Hausbesuch beim Porsche Penske Motorsport Team. Das ist jetzt nur für die Langstreckenweltmeisterschaft, nur für die LMDH in Mannheim neu aufgebaut. Aber da gibt es dasselbe exakt auch ein Fitnessstudio für die Mechaniker. Hier drin kann man es nachlesen. Verweilräume für die Mechaniker. Etwas auf Deutsch gesagt, Freizeiteinrichtungen, wo die Mechaniker sich entsprechend mit wohlfühlen sollen. Das haben wir bei in diesem Heft alles drin, beim Hausbesuch vom Porsche Team Penske. Ist momentan ganz offensichtlich der Trend der Stunde. Und in Deutschland steht ja überall immer noch unvermeidbarerweise ein Tischfußball herum. Neuerdings stand der in. Nein, nicht? Doch.
Doch,
Muss irgendwie
ja.
sein. Ist hip, oder?
Ja, in einem der Breakout-Rooms.
Genau, da kommt er, da gehört er rein. Ich finde kaum etwas Langweiligeres als Tischfußball, aber
Echt? Nein, ich liebe
überall
das.
heutzutage muss ein Tischfußball rumstehen.
Ich liebe Tischfußball.
Ja, tatsächlich. Na gut, dann ist ja gut. Aber ernsthafterweise, Adrian Newey ist ein Thema für Aston Martin, ganz offensichtlich. Alle Welt hat ihn ja zu Ferrari gerüchtelt, hat schon die Summe von 100 Millionen Euro in den Raum gestellt, die er verdienen soll. Jetzt hörte ich direkt vorm Wochenende in Silverstone von Bekannten von mir aus England, der Vertragsabschluss mit Lance Strolls Vater Lawrence Stroll, dem ja Aston Martin gehört, sei eigentlich nur noch eine Formsache, Schrägstrich eine Frage des Geldes. Aber das Geld ist ja noch nicht das große Thema bei Lawrence Stroll. Und wenn der da einen Sinn dahinter sieht, den Guru zu verpflichten, dann macht er das auch, auch wenn der Guru ein paar Millionen kostet.
Ja, und der Guru war übrigens, das fand ich hochspannend, der Guru war übrigens in Silverstone in Red Bull-Kleidung und lief aber überall rum. Also in der Red Bull-Box war er jetzt nicht so viel da. Er arbeitet ja da auch nicht mehr offiziell mit. Lief überall rum und tatsächlich sogar auf der Startaufstellung mit seinem Sketchbuch und
Naja.
hat skizziert, nicht hier klack, banal Fotos gemacht. Nein, er hat wirklich skizziert. Und also entweder macht er jetzt einen auf Künstler und macht eine Ausstellung oder er arbeitet tatsächlich schon daran, die ganzen Autos zu analysieren und dann sich auf seinen neuen Arbeitgeber vorzubereiten.
Oder, und das glaube ich am allermeisten, er inszeniert sich jetzt einfach ein bisschen, weil er natürlich jetzt auch merkt, was da für ein Riesenhype, für ein Riesenwirbel um ihn passiert. Normalerweise war er ja nie einer, Adrian Newey, der sich in die Öffentlichkeit gestellt hat, im Gespräch mit den Journalisten immer sehr zurückhaltend, eher nicht mit uns zu reden, während es ja andere technische Direktoren gibt oder gab, die das Gespräch mit uns auch immer sehr aktiv gesucht haben, die uns auch immer sehr gerne erklärt haben, was, wie, wo, warum an Technik drinsteckt, vorausgesetzt, sie haben gemerkt, dass der Gegenüber auch ein gewisses Verständnis dafür hat. Mike Gascoigne von Toyota war da ein Beispiel. Sam Michael von Williams war da ebenso ein Beispiel. Adrian Newey war immer das Gegenteil. Der hat eigentlich nie großen Wert darauf gelegt, mit uns zu reden. Und wenn, dann war das auch immer ein sehr einsilbiges und kurzes Gespräch, wenn man dem mal was gefragt hat. Aber jetzt in letzter Zeit, Da hat er natürlich schon gemerkt, dass da ein Interesse ist und das genießt er, glaube ich, auch so ein bisschen. Er war auch bei dem Grand Prix Ball. Da habe ich ein paar Videosequenzen gesehen, wo er auch mit einem sehr großen Schmunzeln immer gewisse Sachen süffisant, typisch englisch, humorig kommentiert hat. Und diesen englischen Humor, den hat er tatsächlich. Es gibt eine sehr lesenswerte Autobiografie von ihm. How to Build a Race Car liegt neben mir auf dem Schreibtisch. Da sind tatsächlich Formulierungen, Geschichten, Anekdoten drin, die ich dem so gar nicht zugetraut hätte, weil er doch immer sehr dröge bis sauertöpfisch wirkt. Da hat er offenbar einen sehr guten Ghostwriter gehabt, der genau das Richtige aus ihm rausgekitzelt hat und auch den idealen Ton getroffen hat. Das kann ich also tatsächlich nur empfehlen. How to Build a Race Car. Und ich glaube, das genießt er jetzt auch so ein bisschen und sagt dann, lass mich doch da die Show jetzt mitspielen. Und auch seine Freundin, eine ehemalige Leistungsschwimmerin aus Südafrika, spielt da, glaube ich, eine ordentliche Rolle, den so ein bisschen mitzupushen und sagen, jetzt vermarkte dich auch mal ein bisschen und stell dich auch mal ein bisschen in den Blickpunkt und mach mal was, was lustig ist und was die Leute tatsächlich, was den Leuten auch auffällt.
Also erstmal muss man natürlich dazu sagen, er hat einen sehr extrovertierten Manager, einen, der dafür bekannt ist, sich immer ins Licht der
Stimmt
Öffentlichkeit zu
natürlich
stellen.
auch, ja.
Eddie Jordan, der auch beim Grand Prix Ball übrigens war, der natürlich beim Grand Prix Ball gefragt wird, was macht Adrian? Und der dann gesagt hat, Leute, ich kann es euch nicht sagen, aber ich weiß, er wird was machen, was ihm Spaß macht, so sinngemäß, ja. Und ich muss natürlich sagen, ich kenne Adrian, der auch zum Beispiel in Suzuka, in den Log Cabins, du weißt, ich bin ja nicht nur immer an der Rennstrecke, sondern auch immer mal wieder bei irgendwelchen Bällen oder Partys oder Karaoke-Veranstaltungen. Und ich erinnere mich noch an Adrian und auch übrigens Ron Dennis, die hervorragende Witze erzählt haben in kleiner Runde in diesen Karaoke-Holzhüttchen. Und ich habe Adrian Newey schon immer anders erlebt, als du ihn jetzt beschreibst, weil ich natürlich nicht so auf ihn zugegangen bin, um zu sagen, so, ha, wie hast du denn diesen Flügel gebaut, sondern ich war dann eher abends und eher im, und dann redest du natürlich nicht Business, ist klar. Und insofern fand ich ihn schon immer ein Mensch mit einem sehr feinen, netten Humor, der auch immer auf mich zukommt, sagt, hey, wie geht's dir? Und einfach plaudert. Ja, ich kenne ihn von einer anderen Seite. Wir haben dann auch mal über seine Leidenschaft mit den Schiffen gesprochen, ich mit dem Kitesurfen. Dann haben wir mal über die Kites gesprochen, die ja zum Teil auch, ist ja auch so eine aerodynamische Designgeschichte, dass diese Kites, die wir zum Spaß benutzen, inzwischen als große Kites ja auch Tanker über die Ozeane ziehen. Also ganz andere. Aber lass uns mal wieder zur Formel 1 kommen. Sorry, ich bin ein bisschen abgeschweift.
Ja, da gibt es nämlich genug zu erzählen, weil nämlich das Rennen einen gar wunderlichen Verlauf genommen hat. Alle haben natürlich mittlerweile realisiert, Lewis Hamilton hat gewonnen, ist damit derjenige Fahrer, der die meisten Siege bei einem einzelnen Grand Prix aller bisherigen Zeiten hat. Ich glaube 9, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei einem großen Preis von England oder Großbritannien, muss es ja richtig heißen. Das hat nicht mal Michael Schumacher geschafft, so viele Siege bei einem einzelnen Grand Prix einzuheimsen. Natürlich, was viele gesagt, es lag am Wetter. Es lag daran, dass McLaren eine etwas komische Reifenwahl oder Reifenabsprache getroffen hat. Werden wir sicherlich alles aufdröseln. Aber im Großen und Ganzen mal die Daten sich angeschaut und die habe ich mir extra noch einmal rausgesucht. Dann sieht man hier, dass der McLaren mit Lando Norris das schnellste Auto im Regen gewesen ist. Also den meisten Abtrieb, den meisten Downforce gehabt hat. Aber der am meisten oder well-rounded, wie der Engländer in meiner Grafik hier schreibt, das Auto, was also an das Stück die größten Allround-Qualitäten hatte, das war im Durchschnitt über Regen und trockene Phasen im Rennen hinweg eben der Mercedes von Lewis Hamilton. Hamilton schnellster, dann Piastri, dann Verstappen und dann Lando Norris. Und die Schlussfolgerung ist ganz klar, der McLaren hat am meisten Anpressdruck, ist damit im Regen natürlich kaum zu schlagen, wird auch zum Beispiel in Budapest schwer zu schlagen werden, wenn die da den Trend fortsetzen. Aber wenn es darum geht, aerodynamische Effizienz, also das Verhältnis von Anpressdruck zu Luftwiderstand, das darzustellen, dann ist der Mercedes besser und dann ist auch der Red Bull besser, weil der McLaren ganz einfach einen zu hohen Luftwiderstandsbeiwert mit sich rumschleppt, ganz einfach. Und das hat über die gesamte Renndistanz hin dieses Rennen maßgeblich geprägt, dass da Mercedes am besten gewesen ist und eben nicht McLaren, auch wenn die zwischendurch mal schneller gewesen zu sein schienen bei Regen.
Wir sind wieder beim Thema rennstreckenabhängig. Ich habe mit einigen Teamchefs auch gesprochen. Es wird weiter rennstreckenabhängig sein und bleiben. Aber eins ist klar, Mercedes ist rangekommen. Mercedes ist nicht mehr das hüpfende Känguru vom letzten Jahr, das überhaupt keine Chance mehr hat. Mercedes hat jetzt zwei Rennen in Folge gewonnen auf zwei komplett unterschiedlichen Rennstrecken. Und Toto Wolff, seine ganze Körpersprache, seine Mimik, das ist alles anders. Man sieht den Toto an, es läuft. Korrelation. Wieder das Stichwort. Ich habe auch hier weiter recherchiert und die Korrelation bei Mercedes haben sie jetzt offensichtlich hingekriegt. Und das bedeutet eben, dass sie, das ist ja auch klar, schau mal nach vorne, es waren lange Zeit im Rennen die ersten vier Autos mit Mercedes-Motor. Und Mercedes Power, das hat der Lewis mir vor drei Rennen ins Mikro gesagt, mit einem verschmitzten Grinsen. Mercedes war nie weg. Mercedes, der Motor, war nie weg. Das hat Lewis auch betont. Also die Mercedes Power ist da. Die Mercedes Power wird auch weiterentwickelt und führt natürlich auch dazu, dass viele Experten sagen, die Mercedes Power wird, wenn die neuen Motorenregeln eintreten, die beste und schnellste sein, weil die es einfach am besten auf die Reihe kriegen. Das sagen viele Experten. Es gibt inzwischen schon Stimmen von vielen Leuten, die sagen, hey, lasst uns diese Regeln noch ein bisschen beibehalten. Jetzt, es wird alles näher. Nico Hülkenberg im Haas zum zweiten Mal in Folge. Super Punkte,
Ja,
starkes Rennen. Auch im Mittelfeld, im hinteren Feld, die kommen ran. Die Rennen werden spannend. Wir sehen jetzt mit Lewis den sechsten Sieger in dieser Saison. Das sind Sachen, nach denen die Leute die letzten Jahre geschrien haben. Und wenn ich noch bei Zahlen bin, sorry, lass mich noch ganz kurz ein paar Zahlen reinschmeißen. Also du hast gesagt, der neunte Sieg in Silverstone. Ja, es ist der erste Sieg seit 2021, 905. Und 40 Tage war der letzte Sieg her von Lewis Hamilton und er hat es selber gewusst, wie viele Tage es sind. Er hat die Tage wohl gezählt und wahrscheinlich auch die Stunden. Es war das 150. sein 150. Mercedes-Podium und damit hat Lewis noch einen weiteren Rekord geschafft, nämlich in 16 verschiedenen Formel-1-Saisons einen Sieg einzufahren. Insgesamt war es sein, wenn ich richtig gezählt habe, sein 104. Und das sind schon ganz schön stattliche Zahlen. Und die zeigen aber auch vor allem eben, ich gehe nochmal zurück, der sechste Saisonsieger in diesem Jahr. Yay, die Formel 1 ist spannend.
ja, dann ist aber jetzt die große Frage, woran hat er gelegen? Und losgegangen ist das Ganze ja schon mit einem Ausrutscher von Max Verstappen im Training, wo er sich den Unterboden dermaßen ramponiert hat, dass die Mechaniker zwar noch ein bisschen wieder was haben retten können, ein bisschen wieder was haben richten können, aber letztlich die Zahlen, die ich habe, variieren da ein bisschen, hätten ihm zwischen 15 und 20% reiner Anpressdruck gefehlt, um das Auto wirklich optimal ausnutzen zu können. Nun hatte Red Bull einen neuen Unterboden gebracht, der nach ihren eigenen Hochrechnungen eine Zehntelsekunde pro Runde im Rennen bringen sollte. Den hat Max Verstappen gleich mal kaputt gefahren, indem er durchs Kiesbett gerumpelt ist. Zwar gab es dann fürs Rennen einen Ersatz, er ist also mit diesem neuen Unterboden tatsächlich auch gefahren im Rennen, der schneller gewesen ist, aber hat sich eben dadurch, dass ihm 15 bis 20% Anpressdruck gefehlt haben im Qualifying, schon einmal hinten anstellen müssen. Und damit schon einmal, das ist das passiert, was wir immer schon gesagt haben. Wenn andere vor ihm stehen, wenn nicht Max Verstappen den Rhythmus des Rennens als Taktgeber bestimmen kann, dann wird es schwierig werden, beim derzeitigen Kräfteverhältnis das noch wieder umzubiegen.
Ja, und Max Verstappen war erstaunlicherweise sehr happy mit diesem zweiten Platz. Denn er sagte selber, wir hatten heute einfach nicht den Speed. Ich dachte, das wird der fünfte oder sechste. Wir haben die richtige Strategie angewendet, in der richtigen Runde die Slicks und die Inters getauscht und dann am Ende harte Reifen, Platz zwei, Podium. Ich bin happy. Hätten wir uns auch nicht gedacht, dass ein Max Verstappen das sagt, noch vor ein paar Rennen. Und er sagt halt einfach, ja, wir waren einfach zu langsam. Es hat ein bisschen geregnet. Mercedes und McLaren waren besser als wir. Ich hatte kein Vertrauen. Der Grip war weg. Wir waren einfach zu langsam. Und mit dem zu langsam ist er zwar happy, dass er seine WM-Führung gegen Lando ausgebaut hat, aber das war nicht sein eigenes Verdienst insgesamt. Bei dem zu langsam kommt noch was hinzu, was mir aufgefallen ist, was auch, ich meine, Red Bull hat Boxenstopps im Dunkeln gemacht, im Blinden und waren die schnellsten, ja, oder waren super schnell. Und jetzt haben sie nicht die perfekten Stopps hingelegt. Da hat es gehapert, da hat es ein bisschen gehangen. Nicht nur bei Max, vor allem auch bei Perez, aber die Boxenstopps waren auch nicht die besten.
Ja, also kaum operiert man nicht mehr aus der Position der absoluten Stärke heraus. Schon schleichen sich dann eben auch wieder kleinere Hakler in den Abläufen ein, ganz normal. in jeder Motorsportszene immer wieder zu sehen und immer wieder zu beobachten, dass das durchaus ein Fall werden kann. Was mich natürlich gewundert hat, ist die Art und Weise, wie der Wechsel von Slicks, Quatsch, von Intermediates und Regenreifen auf Slicks vonstatten gegangen ist. Es gibt ja normalerweise ganz klare sogenannte Crossover-Zeiten. Ab einer Rundenzeit von so und so vielen Minuten, so und so viel Sekunden ist klar, das ist die Wasserscheide, der Grenzwert, wo man bei auf flackerndem Regen auf Regenreifen oder auf Intermediates setzt oder bei abflauendem Regen, bei trockener Bahn eben auf Slickreifen setzt. Und dann auch relativ klar, welchen man nimmt. Das hat bei Ferrari nicht funktioniert. Die haben wieder mal den falschen Reifen aufgezogen. Jupp, die Geige, wie so oft. Mercedes hat es richtig gemacht, Red Bull hat es richtig gemacht und die McLaren-Boxencrew hat eine Rücksprache gehalten mit Lando Norris, welche Mischung man denn aufziehen solle, seiner Ansicht nach. Ist das so schlau, den Fahrer danach zu fragen? Am Ende muss er auch noch sagen, so und so viel Luftdruck bitte reingeben.
Ja, also ich war bei Pirelli in der Pirelli Hot Labs Box und da hat unter anderem auch eben Mario De Isola das erste Training für uns mit analysiert und da ging es eben auch um Fragen eben, wer entscheidet, ob Slicks oder Regenreifen, wann und was. Und da kam raus, dass dass bei den meisten es eigentlich so ist, dass es von, wie war das jetzt, wenn es von Slicks auf Regenreifen gibt, dann überlässt man die Wahl dem Fahrer, der dann sagt, hey, ist zu nass, ich muss reinkommen. Wenn es aber von Slicks auf, nee, andersrum, wenn es von Regenreifen auf Slicks gibt, da normalerweise das Team, die haben viel mehr Daten. Und in dem Fall von Norris, die haben doch die Daten. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden,
Ja,
muss
vor
ich dir
allem dann
ehrlich
auch zu
sagen.
fragen, welche Mischung denn bitte? Also erstens liegt es nahe, welche Mischung man bei solchen Bedingungen nimmt. Und zweitens den dann auch noch entscheiden zu lassen und sagen, wie gesagt, da wollen wir überlegen, dann möge auch noch mitteilen, welchen Luftdruck man einfüllen möchte. Also das ist ja schon irgendwie sehr wunderlich, dass McLaren das so verkompliziert.
Ich bin da manchmal nicht ganz sicher, ob das Code Speech ist, ob die vielleicht was ganz anderes damit vereinbart haben, wenn sie ihn sowas
Okay.
fragen. In dem Fall war es aber kein Code Speech. In dem Fall haben sie es ihn wirklich entscheiden lassen. Es war auch hochinteressant, dass zum Beispiel die einen, McLaren, glaube ich, kategorisch das Double Stacking ablehnen. Und Mercedes mit diesem Double Stacking wirklich gut gefahren ist. Und andere, weil sie es nicht, also Double Stacking ist beide an die Box holen, auch wenn sie hintereinander kommen, der eine ein bisschen warten muss, aber er verliert damit weniger Zeit, als wenn er noch eine Runde auf diesen Reifen weiterfährt und dann reinkommt. Auch das hochinteressant, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
Richtig, da hat McLaren auch sehr viel verschenkt, indem man auf diese Doppelabfertigung in ein und derselben Runde verzichtet hat. Also diese, wie man auf Englisch so schön sagt, Race Execution, das Durchführen des Rennens. Da hat McLaren dieses Mal ordentlich verwachst und mit Sicherheit Lando Norris und auch sich selbst viele Punkte gekostet im Vergleich zu Red Bull und zu Verstappen.
Absolut, absolut. Also ich meine, ich fand es mega spannend. Ich fand es auch super spannend, wie die Führung gewechselt hat. Wir hatten in Österreich ein Rennen, das eben auch durch dieses Duell Verstappen-Norris, die sich ja jetzt wieder lieb haben und auch diesmal nicht aneinander geraten sind auf der Strecke, sehr spannend wurde und dann eben Russell da war und der Nutznießer war, jetzt der Hamilton auf einmal profitiert hat. Also extrem spannend und so muss es sein, wenn die da vorne wirklich so eng sind und gleich vier Teams idealerweise. Und dann muss ich mal sagen, die Jungs hier in Grün, da stimmt die Korrelation offenbar nicht, obwohl die den modernsten Windkanal von allen haben, sagen sie, weil nämlich die anderen eine Software umprogrammieren mussten und sie in ihrem neuen Windkanal jetzt die Software original eingespielt haben. Aber die müssen sich ein bisschen ranhalten, denn das, was da im Moment läuft, kann einen Fernando Alonso nicht wirklich happy machen. Ja? Also Lance Stroll 7., Alonso 8., ja, sie waren in den Punkten und das ist schon mal super und sie waren mit beiden Autos in den Punkten. Das haben auch nicht viele geschafft. Lass mal gucken. Ja, Lando und Oscar. Russell ist ausgeschieden, er muss das Auto abstellen. Perez nicht in den Punkten, also da auch wieder Red Bull ist nur das Max Verstappen-Team. Ferrari nur einen in den Punkten, Hülkenberg in den Punkten. Also da hat Aston Martin zumindest solide gepunktet, aber die würden natürlich gerne auch weiter vorne sein.
Ich höre noch Zahlen aus England, die sagen, wenn tatsächlich McLaren A die richtige Reifenmischung gewählt hätte und B auf dieses von dir gerade angesprochene Double Stacking gebaut hätte, dann wäre das unter Umständen ein Doppelsieg geworden für McLaren.
Aber so wie der liebe Sebastian Vettel, der übrigens, was wir von ihm ja gar nicht gewohnt sind, auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem Foto von sich und Lewis und den Worten GOAT, also Greatest of All Times, nicht Ziege, gut gemacht, dem Lewis direkt gratuliert hat, wie Sebastian Vettel schon immer mit solchen Sachen sagte, hätte, hätte Fahrradkette.
Sebastian Vettel ist ein gutes Stichwort. Da muss man noch mal kurz ein bisschen abschweifen, wiederum in unsere neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da gibt es ja drei Enthüllungsgeschichten drin. Eine dreht sich wenig schmeichelhaft darum, wie Sebastian Vettel ein Dreamteam in der Langstrecken-Sportwagen-WM hat platzen lassen, weil dort alle Weichen gestellt waren für einen dritten Porsche 963 im Werkswagen mit Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Timo Glock als eine Besetzung. Da schreibe ich ein bisschen mehr drüber in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, warum das nicht zustande kam und wie konkret das eigentlich hätte sein können, wenn Sebastian Vettel da mitgezogen hätte und sich nicht irgendwann wieder in sein Schneckenhaus zurückgezogen hätte. Aber die größere Enthüllungsgeschichte, einmal steht es da hinten an der Wand, Ferrari baut einen Wasserstoffsportwagen für Le Mans, aber Hyundai ist aktiver als die meisten wissen dabei, sich mit der Formel 1 zu beschäftigen. Es kann durchaus sein, dass aus dem ganzen Alpine-Konglomerat, Alpine Formel 1 und Alpine Sportwagen Langstrecken-WM ein komplettes Hyundai-Team werden wird. Alpine gehört ja zum Teil Investoren und nur zum Teil der Renault-Gruppe, also das Alpine Formel 1-Team. Und auch wenn Luca de Meo, der Alpine-Chef, gesagt hat, das steht nicht zum Verkauf, unser Formel 1-Team, so höre ich andere Signale. Und Flavio Briatore, diese ja durchaus umstrittene Person an der Spitze, von der habe ich also gehört, die sie als Berater besser gesagt eingekauft haben, von dem habe ich also gehört, dessen Aufgabe sei es in der Tat, einen Käufer zu finden, der dieses Team übernimmt und es quasi von Renault aus den Renault-Fesseln, aus dem Renault-Korsett löst, damit Renault keine Kosten mehr hat und auch keine Blamagen mehr hat, weil Renault keine Motoren bauen kann. Und der soll in der Tat schon mit Hyundai reden. Es gibt in Alzenau im Hyundai Motorsportentwicklungszentrum im Spessart einen sehr interessanten Techniker, der wird in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk auch namentlich genannt und enthüllt, der am Antriebsstrang arbeitet. Kann sein, dass sie nur Langstrecken-WM machen, das würde mich wundern. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie an der Formel 1 sehr aktiv forschen und dass das, und so steht es auch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk drin, auch mit einer der Gründe ist, warum Carlos Sainz so lange zuwartet. Der sieht nämlich das Potenzial von Hyundai, sollten die tatsächlich das grüne Licht geben, als höher an als jenes bei Audi, völlig zu Recht, und hat natürlich jetzt in Flavio Briatore da noch einen weiteren Ansprechpartner, der ja auch sehr aktiv um Carlos Sainz buhlt. Und das Ganze passt dann sehr genau zusammen zu dem, was in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk über die Hyundai Formel 1 Pläne und die Hintergründe von Alzenau und dem dortigen Technikzentrum steht und was im Fahrerlager gerade passiert.
Wobei auch immer wieder der Name Mick Schumacher aufkommt und Mick Schumacher auch sehr gelobt wurde von Toto Wolff, weil er auch jetzt Alpine testet und ich auch das Gefühl habe, dass so das Mick Schumacher Lager im Fahrerlager, wenn man sie sieht, die Sabine Kehm, die Mick, die sind auch, ich habe vorhin bei Toto Wolff über die Körpersprache gesprochen, auch die sieht man jetzt mehr offener, wirken fröhlicher. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch er da durchaus Chancen hat auf ein Cockpit nächstes Jahr.
Würde mich sehr wundern. Es gab ja gerade noch diesen Test bei Alpine mit Jack Doohan, wo zumindest ich keinerlei Resultate gehört hatte, wie es gelaufen sei. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn der tatsächlich realistische Anwartschaften hätte.
Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Es hängt nach wie vor viel, viel, viel an der Entscheidung von Carlos Sainz, was natürlich auch Leute wie zum Beispiel einen Valtteri Bottas, der ja auch keine Pappnase ist, der hat Rennen gewonnen, der hat sich gut neben einem zu seiner Zeit mit einem auf sich komplett zugeschnittenen Auto siegreichen Lewis Hamilton gut dagestanden, ist nicht komplett abgefallen, wie wir jetzt zum Beispiel einen Sergio Perez neben Verstappen sehen, Vertrag bekannt gegeben, Vertragsverlängerung bekannt gegeben und dann fährt er unter ferner Liefen. Das ist, kommt auch bei Red Bull, glaube ich, nicht ganz so gut an, was da im Moment von Perez kommt. Also eben auch ein Valtteri Bottas steht in den Startlöchern, weiß auch, hängt auch in der Luft, genauso wie Zhou Guanyu mit dem ganzen chinesischen Hintergrund, Geld und auch ja, Unterstützungen, auch da ist im Moment noch ein großes Fragezeichen. Also ja, es bleibt spannend, was im Fahrerkarussell passiert, wie es weitergeht. Ich bin wirklich gespannt, was ich noch sagen muss, was wir gerade vermeldet haben. Nicht nur bei den Fahrern, sondern bei den Technikern. Ferrari hat bekannt gegeben, dass Chassis-Chef Enrico Cardile gekündigt hat. Der wird in Silverstone, du hast es ja gesagt, ich war bei den Grünen, der geht zu denen hier.
Genau. Und was ich daran bemerkenswert fand, ist, dass jetzt Frédéric Vasseur übergangsweise die Position als Chassischef bekleidet. Brauchen die kein neues Chassis oder warum? Also, der ist überhaupt nicht seine Job Description.
Ja, oder dann vielleicht doch Adrian. Oder sie hoffen auf Adrian und deswegen wollen sie erstmal jemand anders da rein platzieren. Könnte sein. Also der Technikertransfer ist mindestens, also zumindest um die Person Adrian Newey herum gestaltet, mindestens genauso spannend wie der Fahrertransfer.
Ja, nicht nur um Ingenieure, ja, auch um diese ganzen, wie ich immer sage, aus der zweiten Garde der Ingenieure. Viele, ich glaube 26 hat Williams gerade vermeldet, die dort hingegangen sind aus verschiedenen Richtungen. Dann sind ja auch einige Red Bull-leitende Ingenieure aus eben jener zweiten Hierarchieebene, jener zweiten Garnitur, alle bei Ferrari angedockt schon. An denen hat man schon seit Baku im vergangenen Jahr rumgebaggert und jetzt hat man das erfolgreich hinbekommen. Also gerade auf dem Ingenieursmarkt tut sich erstaunlich viel in diesem Jahr.
Ja, absolut, absolut. Und dann, wenn die natürlich hier alle ihre Teams aufbauen und alles, dann ist der Druck natürlich auch, sagen wir mal, auf dem Fahrer noch ein bisschen größer. Und ja, also ich bin wirklich gespannt, wie sich das dargestaltet. Ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen gehört, was diese Leute so alles verdienen. Du, da wackelst du nur mit den Ohren und dann weißt du, warum es so lange dauert, bis diese Verträge unter Dach und Fach kommen. Das sind Summen, was sie im Monat verdienen, das schaffe ich nicht in 5 Jahren.
Naja, das ist natürlich immer mehr geworden, je höher diese Teams ihr Personal aufgestockt haben und je mehr Personal sie sich aus Ingenieuren zusammengesucht haben. Und das sind ja auch alles hochqualifizierte Leute. Das sind ja nicht Menschen, die aus dem Formel-Ford-Team sich in die Formel 1 gearbeitet hätten, sondern die kommen ja aus der Luft- und Raumfahrt, sind alle studierte Diplom-Ingenieure, Doktoren, Professoren, was auch immer. Also höchst gebildete Menschen, die natürlich auch ein entsprechendes Gehalt verdienen oder zumindest bekommen. Ob es verdienen, steht in den Sternen.
Ja, eben ich, und ich spreche jetzt wirklich von dieser zweiten, dritten Riege, nicht von den Adrian Newey. Das sind ja sowieso utopische Summen. Was da sehr interessant ist, ich habe mich lange unterhalten dieses Wochenende in Silverstone mit dem Andrew Danforth, der Chef von F1 in Schools. Hochinteressante Sache, würde ich super gern mal demnächst mal mit dir thematisieren. Vielleicht auch in der Zeitschrift Pitwalk. F1 in Schools geht ja in die Schulen. Und dann und sind verstärkt jetzt wollen, verstärkt auch in Deutschland aufbauen. Ist super spannend. Und als nächster Schritt dann die Formula Student. Das ist ja die nächste Etappe, die dann an die Unis geht. Ich weiß das, weil da ein Neffe von mir an der TU in München ist und jetzt da einsteigen will und die TU in München zum Beispiel ein eigenes Formula Student Team hat.
Ja, können wir uns gerne mal angucken, aber jetzt machen wir zunächst mal ein kleines Sommerpäuschen, genießen die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, denn du hast jetzt drei Rennen in Folge gemacht. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Schlauch, du sagst es. Und jetzt gibt es eine kurze Pause, noch nicht den langen Summer Break. Ungarn und Spa stehen vorne noch auf dem Programm.
Absolut. Und dann kommt nach dem Summer Break Amsterdam. Und da habe ich ja recherchiert. Ich weiß nicht, wann wir die Story ins Heft bringen, aber ich habe recherchiert. Ich habe eine feine Story über, was kann man alles in Amsterdam unternehmen, bevor oder nachdem mal in Zandvoort an der Küste zum Grand Prix ist.
Kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Aber jetzt zunächst einmal, ich mache Speedway WM. Du guckst wahrscheinlich Fußball demnächst.
Ja, heute Abend gucke ich Fußball natürlich, wobei wir sind ja raus. Also ich habe das Fußballspiel, das Deutschland-Spanien-Spiel in Silverstone geguckt. Erst bei Pirelli mit einem spanischen Pirelli-Ingenieur, ein guter Kumpel von mir, der dann aber weiterarbeiten musste. Dann war ich bei McLaren, weil da eben der Fußball lief, war immer so zwischendurch und habe da zwei nette deutsche Mädels kennengelernt, die auch dahin vor dem Regen geflüchtet sind. Also es war naja, okay. Wir sind ja bei der Formel 1, nicht beim Fußball, also lassen wir das. Aber Max Verstappen ist guter Dinge, dass seine Niederländer die EM gewinnen könnten.
Schauen wir mal, was da morgen bei rauskommt. Ich, wie gesagt, kann es nicht verfolgen, weil ich jeden Abend Speedway der Nationen zu kommentieren habe im Livestream auf Discovery Plus. Aber wir wollen nicht klagen, so
Das
ist das Leben.
könnte auch spannender sein.
Das ist mit Sicherheit spannender, das glaube ich schon, ja. Zumal es auch noch in Manchester ist, also in einer der heimlichen Heimatstätten des Speedway-Sports überhaupt in England. Da war es ja auch schon wieder ein Thema, der mögliche Einstieg von Hyundai und die Verpflichtung von Carlos Sainz in die Formel 1. Das ist wirklich unglaublich spannend, genauso spannend wie die Enthüllungen zum Wasserstoff-Ferrari für die 24 Stunden von Le Mans und zum geplatzten deutschen Dreamteam mit Schumacher, Vettel und Glock in der Langstrecken-WM. Also nochmal nichts wie hin auf die Internetseite pitwalk.de und die neue Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift bestellt. Es lohnt sich dieses Mal wie schon lange nicht mehr. 180 Seiten voller exklusiver Themen, exklusiver Enthüllungen und ganz besonders fotografierter und aufbereiteter Geschichten. Guckt auf pitwalk.de, lest euch durch, was euch dort erwartet und dann ran an die Tastatur. Parallel dazu lohnt es sich bestimmt auch, die Speedway-Mannschafts-WM, das Speedway der Nationen in Manchester zu verfolgen. Da sind wir dann schon bald mit dem nächsten Talk-Format wieder für euch da. Bis dahin, tschüss, danke fürs Bestellen der neuen Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen des neuen Heftes. Tschüss, euer Norbert Okenga.